Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und ich danke an dieser Stelle vor allen Dingen mal für die vielen, vielen Rückmeldungen zur letzten Ausgabe mit Andreas Arntzen von der Apothekenumschau auf den ganz verschiedenen Kanälen, die es da draußen so gibt, also E-Mail, LinkedIn und so weiter und so fort. Ein Aspekt unseres Gesprächs aus der vergangenen Woche, der wird uns auch übrigens in dieser Episode beschäftigen, nämlich Gesundheitsfragen und damit zusammenhängende Geschäftsideen. Ich bin Christian Bollert und so klingt unser Podcast.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Schaut man sich die Gründungen in Deutschland an, fällt auf, dass generell eher junge Leute gründen. Zumindest kann man das aus dem Global Entrepreneurship Monitor herauslesen. Denn bei den 18- bis 24-Jährigen gründet beispielsweise ungefähr jeder oder jede siebte. Während bei den 55- bis 64-Jährigen nur noch jeder oder jede 25. gründet. Die Gruppe der über 65-Jährigen wird schon gar nicht mehr erfasst. Dabei wird ja genau diese Gruppe durch das Altern der Gesellschaft immer größer, hat ganz eigene Wünsche und Herausforderungen und ist gerade deshalb ja möglicherweise auch für Gründungen interessant. Gisela Elisabeth Winkler ist Diplom-Mathematikerin und arbeitet mehr als 30 Jahre für eine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Im Jahr 2000, da ist sie 60 Jahre alt, erkrankt ihr Mann an Demenz und ihr Leben nimmt dann eine komplett andere Richtung als geplant. Sie kündigt daraufhin ihren Job, um ihren Mann zu pflegen. Dieser ist aufgrund einer besonderen Form von Demenz auch noch zunehmend bewegungsunfähig. Weil sie weder in Sanitätshäusern noch online geeignete Unterwäsche findet, beschließt sie dann 2007, selbst etwas zu kreieren. Erst erfindet sie also etwas für ihren Mann und dann zwei Jahre später mit 69 gründet sie. Denn sie will auch anderen Menschen, die zeitweise oder dauerhaft bewegungseingeschränkt sind, helfen. Wir fragen diesmal nicht ihre Ärztin, ihren Arzt oder in der Apotheke, sondern ich freue mich direkt mit ihr persönlich über dieses besondere Unternehmen zu sprechen und sage Hallo Frau Winkler und willkommen im Podcast.
Hallo, freue mich, dass ich dabei bin.
Sie haben sich Ihren, ich sag mal, Ruhestand ursprünglich tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, eher klassisch so mit Reisen, Freunden und Familie im Ausland besuchen. Doch dann ist alles anders gekommen, wie ich schon so ein bisschen angerissen habe. Was ist denn der konkrete Auslöser für Ihre Erfindung gewesen?
Ja, die Tatsache, das haben Sie ja auch schon anmoderiert, dass ich meinen Mann praktisch nicht mehr anziehen konnte, weil er war so bewegungsunfähig. Ich hatte Angst, dass ich ihm den Arm breche, wenn ich ihn ins Unterhemd anziehe. Das Problem ist ja auch gerade bei der Unterwäsche, die soll schön anliegen, die soll ja angenehm sein, die sollte auch nicht weit sein. Und daher ist es also ganz schwierig gewesen, ihn anzuziehen. Und dann gab er ganz plötzlich und spontan die Idee da, warum gibt's denn kein Hemd, was man im Vorderteil teilen kann? Warum gibt's die entsprechenden Hosen nicht?
Und dann haben Sie es kurzerhand selbst erfunden.
Naja, ich habe erstmal natürlich gesucht, ob es das gibt, denn es müsste es doch geben, habe ich gedacht. Es ist doch klar, dass es das geben muss. Und ja, sowohl im Internet als auch in den entsprechenden Dessous-Läden oder überhaupt in irgendwelchen Warenhäusern, es gab es einfach nicht. Dann musste man das ja eben selber machen, so ist das Leben.
Und Sie haben es nicht ganz alleine selber gemacht, sondern Ihre Schwester hat Ihnen auch geholfen, ne?
Ja, na, ich hatte die Idee und sie hat es dann realisiert, auch natürlich noch ein bisschen optimiert. Sie ist Schneidermeisterin und hat da wirklich also sehr, sehr viel dazu getan. Und vor allen Dingen ist die Idee der Unterhose eigentlich ihre. Das ist eigentlich nicht meine.
Was ist das für eine Idee?
Die Idee ist, dass es zwei verschiedene Verschlüsse gibt, sodass die Hose, die wird an beiden Seiten geöffnet, also so im Vorderteil beidseitig geöffnet und dann klappt ja das eine Teil herunter, aber trotzdem bleibt noch ein Teil am Körper, sodass die Hose also gar nicht rutschen kann. Sie kann nicht rutschen. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass die Hose eben leicht an- und auszuziehen ist, gerade wenn man auf Toilette geht oder so. Und ich persönlich weiß auch, dass das eine gute Erfindung ist. Ich habe das selber benutzt, als ich eine Knie-OP hatte.
Das heißt, Sie haben es selber auch schon getragen?
Ja, sehr gerne sogar. Das ist sehr angenehm auf der Haut, unser Material.
Ich muss mir tatsächlich, ich meine, das ist so ein bisschen das Problem beim Podcast, da sieht man ja die Dinge nicht. Ich muss es mir noch so ein bisschen vorstellen. Können Sie es noch ein bisschen besser beschreiben, dass ich noch mehr verstehe? Das heißt, man klappt das dann vorne in beide Richtungen auf? Oder
also nein. Ein Teil klappt nach unten auf.
Ah, okay.
Die beiden verbleibenden Teile, die am Körper ja dann auch rutschen würden oder sich öffnen würden, die beiden, also rechts und links, die sind wiederum durch einen Verschluss verbunden. Die bleiben also am Körper.
Okay.
Ist das jetzt klar?
Ja, das habe ich jetzt ein bisschen besser verstanden auf jeden Fall. Und wie sieht das bei dem Unterhemd aus? Das gibt's ja auch.
Das Unterhemd ist im Vorderteil geteilt und in den beiden Trägern. Aber die Träger auch, damit man eben die Arme nicht so weit hochheben muss, auch in etwa in Höhe des Schlüsselbeins.
Und wie sind die verbunden? Also wie ist das technisch gelöst?
Ja, verbunden sind sie in unserem Fall mit Klettverschlüssen, was natürlich sehr praktisch ist, wenn jemand auch eingeschränkt ist mit der Bewegungsfähigkeit. Aber möglicherweise könnte man jeden anderen Verschluss auch machen. Mindestens unser Patent lässt es zu.
Gibt es denn diesen einen Moment, wo Ihnen persönlich klar geworden ist, was für Sie und Ihren Mann funktioniert, das könnte auch für andere Menschen hilfreich sein?
Ja, das war auch genauso spontan wie der Einfall mit der Wäsche. Ich war einfach irgendwann in Ruhe wieder nach der Pflegezeit und kam das, ja, das ist ja nicht der Einzige, der das braucht. Es gibt so viele Leute, die das benötigen. Das musste man eigentlich der Öffentlichkeit vorstellen. Und ich habe damals natürlich auch meine Schwester gefragt, die ja auch völlig involviert war in die ganze Geschichte. Und sie hat spontan zugesagt. Sie hat auch nicht über ihr Alter, ich nicht und sie nicht über das Alter nachgedacht, nur einfach, ja, das muss man in die Welt bringen. Sie hatte die Idee, dass wir das zunächst einmal, bevor wir es wirklich vermarkten, auf der Erfindermesse in Nürnberg, der sogenannten IENA, vorstellen. Und da bekamen wir auf Anhieb eine Goldmedaille.
Das heißt, das war so eine Art Testlauf erstmal.
Ja, ja. Und es hat natürlich beflügelt. Dieses Ergebnis hat uns sehr beflügelt. Es kam auch gleich jemand auf uns zu vom MDR und machte daraus eine Sendung. Innerhalb der Sendung einfach genial.
Okay, das heißt, es gab auch gleich Medienöffentlichkeit dann in dem Moment. Entgegen des, ich sag mal vielleicht Altersklischees, haben Sie auch direkt von Beginn an auf das Internet gesetzt, als Verkaufskanal. Warum denn?
Ich bin als Mathematikerin von Anfang an mit dem Internet vertraut gewesen. Mir ist gar nichts anderes zunächst eingefallen und vor allen Dingen ein normales Vertriebssystem mit Vertretern und so können wir uns gar nicht leisten. Das geht nicht. Was ich am Anfang nicht so wusste, ist, dass Marketing im Internet eben doch anders ist, als man es normalerweise erwartet. Das musste ich erst lernen.
Was haben Sie da gelernt?
Also ich bin zwar von Anfang an mit dem Internet vertraut gewesen, aber niemals ein Digital Native in dem Sinne. Sodass das Facebook oder Instagram oder TikTok, was es jetzt ja erst gibt, mir einfach ja, fern lagen. Also da musste ich mich vertraut machen.
Gisela Elisabeth Winkler, Erfinderin und Mitgründerin von Saba Wäsche, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen noch eingehender darüber, wie sie als Quereinsteigerin dann gegründet hat und welchen Herausforderungen sie sich dafür auch möglicherweise gestellt hat. Frau Winkler, Sie sind ja von Haus aus Diplom-Mathematikerin, haben Sie gerade auch nochmal betont, waren auch schon mit dem Internet früh bekannt und haben als Redakteurin gearbeitet. Ich persönlich habe Journalistik und Politik studiert und ich dachte am Anfang, bevor wir gegründet haben, ohne jemanden, der BWL studiert hat, kann man das vergessen, dann kann man überhaupt kein Unternehmen gründen. Wie war denn das bei Ihnen?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich hier unterstützt wurde vom Berliner Senat. Der hat uns so einen Crashkurs gegeben, damals für also eine Gruppe von Gründern. Da gab es einen Crashkurs, in dem wir die Basics gelernt haben, über die verschiedenen Steuersachen zum Beispiel, über Marketing, über Versicherung und ja.
Also ein bisschen Bammel hatten Sie schon, höre ich daraus.
Also naja, ich habe schon gedacht, dass ich auf jeden Fall mich bilden muss, das auf jeden Fall. Und da ich kein BWL auf einmal studieren konnte so schnell, war ich dann dankbar, dass das mir gegeben wurde. Außerdem wurde uns damals auch vom Senat ein Unternehmensberater an die Seite gestellt, den er uns ja eine Weile begleitet hat.
Wie muss ich mir das vorstellen? Der Senat läuft ja nicht einfach so durch die Stadt und sagt, ach hier, Frau Winkler, ich würde Sie gerne mal unterstützen. Also wie sind denn der Senat und Sie zusammengekommen?
Ja Gott, ich habe gesucht. Ich habe nach Unterstützung, nach Gründungen gesucht. Ich habe das, glaube ich, bei der Weiberwirtschaft, das ist hier in Berlin eine Gruppe von engagierten Frauen, die auch gegründet haben. Da habe ich mich, glaube ich, schlau gemacht. Aber ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, wie ich da hingekommen habe, um zu lernen. Es gibt sowas, es gibt die Möglichkeit und ich habe mich dann beworben, daran teilnehmen zu können.
Der Senat hat also da am Anfang ein bisschen geholfen. Inzwischen schreibt Ihr Unternehmen eine schwarze Null. Ich habe gelesen, im kommenden Jahr erwarten Sie auch erstmals Gewinn. Ist das so ein Meilenstein für Sie oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig?
Ja, das ist schon wichtig. Also ich muss ja darüber nachdenken, inzwischen habe ich ja doch noch ein höheres Alter erreicht. Ich muss ja darüber nachdenken, kann ich es übergeben, werde ich es übergeben? Und dazu muss es natürlich einen anständigen Gewinn bringen, ja.
Das heißt, das ist eine Überlegung, die Sie natürlich jetzt im Moment auch sehr aktiv betreiben. Das heißt, die Frage, wie es weitergeht?
Ja, so ein bisschen. Aufgrund des Artikels in Brand 1 gab es auch sehr viele Anfragen, sehr viele Zustimmungen. Und ich freue mich darüber, dass die Leute das verstehen, wenn ich sage, für mich ist das Primäre, eben da eine Hilfe zu geben für die Leute, die es brauchen. Und da gibt es Verständnis und auch Leute, die da sich vielleicht engagieren wollen.
Das heißt, Sie suchen nach Partnern, Partnerinnen oder wirklich Investoren? Also was ist so Ihre Vision?
Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe das noch nicht so richtig durchüberlegt. Da muss man sehen, wie man zusammenkommt.
Also es muss auf jeden Fall passen, höre ich daraus.
Ja, das auf jeden Fall.
Was sind da so Ihre Kriterien, damit es passt?
Das Verständnis, was wir machen wollen. Und natürlich die Möglichkeiten, dass es auch wirklich vielleicht mit ein bisschen mehr Geld noch größere Möglichkeiten des Marketings gibt, der Werbung und so weiter. Das wäre vielleicht auch wichtig.
Was ich persönlich spannend finde, ist, dass Sie Ihre Wäsche an einem sehr, sehr traditionellen Textilproduktionsstandort herstellen lassen. Und der heißt nicht Bangladesch, sondern Chemnitz.
Ja, genau. Das war primär von Anfang an eine meiner Überlegungen oder unserer Überlegungen, dass wir gerne in Deutschland produzieren lassen wollen, weil es für uns wichtig ist, nicht nur die Wege, sondern überhaupt den deutschen Standort zu festigen. Und dann fiel mir sofort ein, dass eben vor dem Krieg jede Menge Textilindustrie, gerade diese Industrie der elastischen Stoffe, also T-Shirts, Unterwäsche und dergleichen, dass das in dieser Gegend da hergestellt wurde, vor dem Krieg bereits. Und da habe ich gezielt gesucht.
Und offenbar gefunden.
Ja, ja. Natürlich haben wir dann mehrere ausprobiert. Wir haben den besucht, die verschiedenen Firmen. Ja, das hat natürlich auch eine Weile gedauert, auch den Stoff zu beschaffen und den zu wissen, wo kriege ich denn den her? Welcher erfüllt denn meine Vorstellungen und meine Wünsche? Ja, da haben wir schon ganz schön eine Weile mit zu tun gehabt.
Wo kommt denn der Stoff her? Der soll ja auch, ich sag mal, bio sein und nicht allzu lange Transportwege haben.
Genau, er kommt auch aus dieser Gegend. Auch dort wurde auch schon vor dem Krieg und auch im Krieg natürlich und nach dem Krieg. Aber das sind ja Gegenden, die für mich als Wessi gar nicht zugänglich waren. Aber nach der Vereinigung konnte man ja da wieder hin und sich dort informieren. Und da gab es schon immer auch Fabriken, die Stoffe herstellten. Und dann natürlich auch in solchen Qualitäten. Das war für uns schon wichtig.
Sie haben aber mir im Vorfeld auch schon verraten, dass Sie im Moment mit dem Material tatsächlich auch ein bisschen Sorgen haben.
Ja, das ist leider so, dass die Materialien sehr, sehr, sehr teurer geworden sind. Ich bin wirklich in Sorge, ob ich das durch die Kalkulation irgendwie aufhalten kann. Im Moment sind wir auf der Suche nach passenden Materialien, die eben unsere Kriterien erfüllen und nicht die Steigerung, die wir jetzt sehen, bei den Materialien mitmachen. Wir haben ungefähr über 100% Steigerung.
Was sind das für Materialien, die Sie da konkret suchen?
Ja, Interlock, schöne, dichte Ware, die in Schlauchware produziert wird, damit wir sie gut verarbeiten können.
Das heißt, es klingt auch so ein bisschen so, als ob es sein könnte, dass es Ihnen vielleicht nicht gelingt, das aus Deutschland oder der Region zu besorgen.
Ja, wir sind im Moment wirklich dabei zu suchen. Und meine Schwester, die Sie begleitet, die das ja auch alles mit initiiert hat und mit Inhaberin ist, die hatte in München die Möglichkeit, auf die Stoffmesse zu gehen und hat sich da erstmal schlau gemacht. Und deswegen sind wir im Moment dabei zu suchen.
Das ist also eine Herausforderung, die Sie aktuell haben. Mhm. Die Saba-Wäsche, die hilft ja Menschen auch nachweislich in ihrer Selbstständigkeit und sie erleichtert auch Pflegekräften die Arbeit. Trotzdem stoßen Sie auch hier immer wieder so ein bisschen an Grenzen, wenn Sie Unterstützerinnen und Unterstützer suchen. Woran liegt denn das?
Ja, das verstehe ich auch häufig gar nicht. Also wir haben ja da mehrere Stellen versucht, zum Beispiel den Spitzenverband der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung, die haben wir angeschrieben und gebeten, Saba-Wäsche als Pflegehilfsmittel einzustufen. Leider haben sie das abgelehnt und ich kann es echt nicht verstehen. Ich kann auch die Argumentation, die sie haben, nicht verstehen. Zum Beispiel antworteten sie auf einen Hinweis, dass dadurch mit Hilfe dieser Wäsche statt zwei Pflegern ein Einzelner jemanden im Bett anziehen kann, ohne diesen anzuheben. Darauf kam die Antwort: Pflegehilfsmittel sind dazu da, häusliche Pflege sicherzustellen und nicht dafür, in der professionellen Pflege zu optimieren.
Okay, das klingt so ein bisschen so, als ob man sich da so ein bisschen, ich sag mal, auf Formalia zurückzieht, oder?
Ich verstehe es überhaupt nicht, denn auch ein professioneller Pfleger ist ja schließlich ein Pfleger. Und der kann auch Pflegehilfsmittel nutzen, nicht?
Ja.
Also ich verstehe es wirklich nicht. Aber es war jetzt so endgültig, dass uns auch die Rechtsanwälte, die wir hatten, sagten, wir werden endgültig eine Ablehnung bekommen. Und jetzt blieb uns dann nur noch die Möglichkeit zu klagen. Dieses dauert aber sowieso derartig lange und das kostet dann auch so viel Geld, dass wir sagten, da müssen wir es eben aufgeben. Es war schon sehr frustrierend, als wir das entschieden haben.
Das heißt, das ist für Sie auch kein Weg, da jetzt Klage einzureichen?
Nein, ich kann es einfach nicht aus Zeitgründen und aus finanziellen Gründen.
Hier im Podcast geht's gleich weiter. Nicht nur in der Brand 1, auch in anderen Medien wird neben ihrem sozialen Engagement, über das wir ja auch schon gesprochen haben, immer auch betont, dass sie schon Rentnerin gewesen sind, als sie gegründet haben. Was ist denn Ihre persönliche These, warum das offenbar immer noch so besonders ist?
Also ich denke, das ist überhaupt nicht besonders. Ich höre das von anderen Leuten, es wäre besonders. Und Sie hatten ja auch schon gesagt, dass Gründer ab 55 viel weniger wären als die jungen Gründer. Aber da kann man vielleicht ergänzen, die Gründer ab 55, die sind meistens erfolgreicher. Die haben eine viel höhere Erfolgsrate im Sinne von, dass ihre Unternehmen länger und erfolgreicher am Markt sind als die von jungen Gründern. Das ist statistisch erwiesen.
Das heißt, da zahlt sich dann vielleicht eben auch Lebenserfahrung und Berufserfahrung aus.
Ja, ich denke, dass das genau wichtig ist. Die Lebenserfahrung, der Blick für die Dinge, die wirklich benötigt werden und das eventuell auch ein Netzwerk, eine Möglichkeit, also relativ schnell auch gute Verbindungen zu bekommen.
Das heißt, Ihnen persönlich haben auch so persönliche, private, aber auch vielleicht berufliche Kontakte geholfen bei der Gründung?
Also persönlich, ich habe natürlich kein großes Netzwerk gehabt. Ich kam ja aus einer ganz anderen Sparte. Tatsache ist aber, dass das ein wichtiger Grund ist, wie ich aus Forschungsergebnissen gelernt habe, dass tatsächlich auch das Netzwerk dazugehört. Und dabei bin ich ja jetzt auch ein Netzwerk aufzubauen. Dadurch, dass sich eben sehr viele Medien sich für mich interessieren, beziehungsweise für unser Produkt interessieren, haben wir da auch noch Möglichkeiten, uns weiter zu in der Reichweite zu bekommen. So.
Ja, finde ich auch total nachvollziehbar, dass zum Beispiel, ich nenne das jetzt einfach mal das Telefonbuch, auch wenn das sicher heute digital ist, das hat ja auch einen Wert, ne, wenn man da viele Kontakte hat.
Ja. Mhm.
Und ich höre da auch raus, Sie würden durchaus auch Gründerinnen und Gründer im etwas höheren Alter ermutigen, weil Sie sagen, da gibt es auch gute Chancen und eben sehr, sehr gute Aussichten.
Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, jeder, der im höheren Alter eine tolle Idee hat und die er verwirklichen soll, der muss sich überlegen, ist es richtig, soll ich meine auch begrenzte Lebenszeit für eine solche Idee aufwenden oder mache ich das nicht? Das ist schon wichtig, das ist die erste Entscheidung, die dabei sein muss. Aber wenn man dann sieht, das ist wichtig und es brennt in mir, dass ich das wirklich in die Welt bringe, dann sollte man es tun.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann finde ich, spürt man das richtig, dass Sie da diesen Antrieb haben. Können Sie sich erklären, wo der herkommt?
Nein, ich halte es einfach für wichtig. Und vor allen Dingen auch die Reaktion des Publikums beziehungsweise der Leute, die dann kaufen oder auch nicht kaufen, dass sie das so begrüßen und so damit einverstanden sind, dass es das gibt. Vor allen Dingen also solche Bemerkungen wie schade, dass ich sie früher nicht gekannt habe. Ich hätte meinem Vater, meiner Mutter oder sonst einem Freund so viel Hilfestellung geben können und ihm so viel ersparen können. Wenn ich das höre und das höre ich öfter, Dann freue ich mich. Oder wenn eine Krankenschwester sagt, ja, warum habe ich das nicht selber erfunden? Oder wenn jemand sagt, gut, dass es sie gibt, dass solche Produkte brauchen wir. Ja, dann freue ich mich. Dann freue ich mich und das ist Bestätigung.
Und vermutlich in einer älter werdenden Gesellschaft werden Ihre Produkte in Zukunft noch wichtiger werden, oder?
Ich denke ja. Also wenn ich die Statistik angucke, wir haben 5 Millionen Pflegebedürftige zurzeit oder im Jahr 2022. Und außerdem davon ungefähr 80%, also 4 Millionen, in häuslicher Pflege. Die werden zu Hause gepflegt. Die haben natürlich nicht alle die gleichen Beeinträchtigungen, aber sehr viele werden von unserem Produkt profitieren können.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann scheint es auch so, das finde ich ganz spannend, dass Sie sich sehr häufig auch auf Zahlen und Statistiken berufen. Da kommt dann doch die Mathematikerin wieder durch, oder?
Ja, klar. Also Zahlen sind für mich sehr vertraut. Zahlen sind was Tolles.
Abschließend würde ich gerne von Ihnen wissen, Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, die Perspektive für die Produkte, die Sie herstellen, die ist eigentlich sehr, sehr gut. Was treibt Sie an, noch weiterzumachen und Ihr Unternehmen weiter voranzuentwickeln, Investoren zu suchen?
Ja, weil ich meine, einmal, es ist ein gutes Produkt. Ich bin absolut davon überzeugt, es ist so hilfreich, es ist so wichtig, dass es es gibt. Und deswegen sollte es weiter auf der Welt bleiben, ja.
Gisela Elisabeth Winkler hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen auch für den Mut, diese Gründung durchzuziehen.
Ja, danke. Aber für mich war das ganz notwendig, diese Gründung. Ich hoffe, dass sie weiter erfolgreich ist. So.
In der April-Ausgabe der Brand 1 findet ihr ab Seite 90 noch mehr von und mit Gisela Elisabeth Winkler. Die Links zum Artikel und zum gesamten Magazin packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und ihr könnt das Heft auch einfach im Zeitschriftenladen eures Vertrauens kaufen. Noch mehr zum Thema Gründen hört ihr in der Folge mit Mona Gazi. Sie ist eine besonders junge Gründerin, denn als sie ihr erstes Unternehmen gründet, ist sie gerade mal 16. Mit ihrem aktuellen Startup Optimo unterstützt sie Industrieunternehmen bei der digitalen Weiterbildung von Produktionsmitarbeitenden. Auch diesen Link findet ihr, klar, in den Shownotes. Wirklich alle Episoden des Brand 1 Podcasts könnt ihr übrigens direkt auf der Webseite von Detektor FM hören. Zusätzlich gibt's dort Hintergrundinformationen, weiterführende Links und Bilder. Dem Podcast folgen könnt ihr natürlich in allen gängigen Podcast-Apps, wie beispielsweise Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Spotify. Und bei Apple und Spotify könnt ihr uns außerdem 5 Sterne dalassen, was uns freuen würde und eine ziemlich einfache Chance ist, unsere Arbeit hier an diesem Podcast zu unterstützen. Wir können uns dann hier an dieser Stelle im Mai wieder hören, natürlich wieder am Freitag wie gewohnt. In diesem Sinne, kommt gut in den Mai und bis bald.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.